So, ihr Lieben. Ich möchte heute Morgen mit dem Thema, was uns seit einigen Wochen beschäftigt, möchte ich gern das vertiefen und am Wort Gottes noch ein Stück weiter entlang gehen. Und möchte heute noch einmal etwas sagen über die Wirkungsweise des Geistes von Ahab und Isabel. Wir haben ja schon lange uns mit der Gemeinde mit dieser Sache auseinandergesetzt und sind da auch am Kämpfen und wollen diese Dinge da herausbekommen aus der Gemeinde und damit auch aus uns. Und ich möchte gern vom Wort Gottes heute und auch von ziemlich praktischen Dingen das heute nochmal beleuchten. Es sind auch sehr viele Fakten in dieser Geschichte drin. Sollte euch das auch, und was ich auch denke, dass in der Fülle dieser Fakten, dass auch alles nicht ganz im Detail, dass man das alles nicht erfassen und aufnehmen kann, ich werde das Konzept auch als PDF auf die Webseite stellen, so dass ihr dann sagen könnt, meine Herren, das war ja so viel, das muss man mal in Ruhe nachlesen oder sich nochmal in Ruhe damit beschäftigen. Einiges wird sich natürlich im gewissen Sinne auch an manchen Stellen wiederholen von dem, was der Axel vor einigen Wochen schon mal hier gelehrt hat. Und einiges ist einfach ein ganzes Stück tiefer gehend zu diesem Thema. Und was mich da auch antreibt, ist, dass wir aus dem Wort Gottes heraus wissen, dass das Volk Gottes umkommt an vielen Stellen, Schaden leidet aus Mangel an Erkenntnis. Ganz einfach, weil viele Dinge nicht wahrgenommen werden, viele Dinge werden nicht in der Tiefe erforscht oder mit vielen Dingen geht man einfach zu schnell einfach weiter und dann passiert es, dass diese Dinge sich ganz schnell wieder in den Alltag verlieren und ich möchte gern da eure Sinne schärfen und ein ganzes Stück euch dort fit machen, dass wir gegen diesen Geist besser widerstehen können. Einige kleine Vorbetrachtungen, dass wir ja wissen, dass so eine allgemeine Einschätzung irgendwie doch, wenn man so ganz schnell von Isabel oder von Ahab redet, redet man ja irgendwie, Isabel hat irgendwas mit Manipulation und mit Kontrolle zu tun und Ahab hat irgendwas mit Passivität zu tun. Und irgendwie vielleicht noch eine nächste schnelle Einschätzung, dass Isabel irgendwie im Frauenproblem ist und Ahab ist so typisch Mann. Und ich weiß, ich habe mich damit befasst und wir sind sehr davon überzeugt, dass das viel zu kurz gedacht ist. Das kommt dieser Sache, was hinter diesem Teil, hinter dieser Sache steht, dieser eigentlichen Gefahr, wird das nicht gerecht und es reicht auch nicht, diese Macht, die da steht, die hinter Ahab und Isabel steht, wirklich zu besiegen. Und deswegen möchte ich ganz kurz noch einmal auf diesen geistlichen Konflikt hinweisen. Das ist also nicht irgendwie nur etwas, wo jetzt jemand sagt, ja, mit den Leuten haben wir halt Probleme, weil die einfach ein bisschen viel manipulieren und so weiter, sondern dahinter steht eine massive Macht, die gegen die Ordnung Gottes und gegen das Wiederkommen von Jesus steht. Das müssen wir sehen, dass der Geist des von Elia und auch der Geist von dem Johannes dem Täufer, das ist das, was dem Geist von Isabel und Ahab entgegensteht. Elia war einer, der das die Ordnung Gottes wieder aufstellen wollte und das auch getan hat. Und auch Johannes der Täufer als ein Vorläufer in dem gleichen Sinn wie Elia hat dort das Königreich Gottes demonstriert. Und wir wissen vom Wort Gottes, dass Jesus wiederkommt. Und dass bevor Jesus wiederkommt, auch diese Wiederherstellungsphase läuft. Die Wiederherstellung der Ordnung Gottes. In allen Dingen, wie es das Wort sagt. Und wenn das Wort Gottes sich das ausdrückt und sagt, dass bevor Jesus wiederkommt, Elia, also der Geist, die Motivation des Elia wiederkommt, dann kommt am Ende der Dinge auch der Geist der Isabel wieder. Und mit was es wir hier zu tun haben, ist, dass eigentlich schon seit Urzeiten dieser Geist des Elias gegen diesen Geist von Isabel kämpft. Und in diesem Kampf, in dieser Auseinandersetzung, nimmt Elia die Interessen des Himmels wahr. Und das ist immer der Aufruf zur Buße und der Aufruf zur Umkehr zu Gott. Und auf der Gegenseite repräsentiert Isabel eben diese spezielle Gewalt und die Absicht, das Werk der Buße zu verhindern und das nicht zustande kommen zu lassen. Ein wichtiger Gedanke, den ich zuvor noch vor diese ganze Lehre stellen möchte, und eine wichtige Sache, dass wir in der Betrachtung dieses Problems, mit was wir es da zu tun haben, dass wir aber zuallererst sehen sollen und sehen dürfen, dass Gott Sieger ist. Gott ist groß und Gott steht über diesen ganzen Dingen und Gott hat diese Dinge in der Kontrolle und in der Hand und hat den Sieg schon vorbereitet. Das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht zu sehr auf nur das Problem fokussieren und dann Angst oder Schrecken oder Unsicherheit kommt, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, weil ohne Wissen werden wir dort dieser Sache nicht gewachsen sein. Aber was uns wirklich stark macht, was unser Herz erfreuen soll, dass wir immer zuerst auch auf das schauen, dass Gott am Ende gesiegt hat und auch in jeden Konflikt, ob das in deinem Leben ein Problem ist, ob das in unserer Gemeinde ein Problem ist, ob das weltweit im Leib Christi ein Problem ist. Gott kommt wieder, Gott siegt und hat das getan. Und damals sind ja schon Dinge aufgeschrieben, wo Elia gesiegt hat am Berg Karmel gegen die Baalspriester. Es sind Tatsachen geschaffen worden, dass, obwohl manch ein damals, wie es dem Elia ging, der hat gedacht, na bin ich denn hier alleine, der hier gegen das alles kämpft. Und Gott hat gesagt, da gibt's noch 7000 Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben. Und auch die ganzen Leute, die vom Wort Gottes uns als Beispiel dienen, die Gott eingesetzt hat gegen diese Mächte. Das ist heute noch genauso da, das ist genauso wirksam, wie damals ein Jehu aufstehen konnte, der keine Angst vor der Isabel hatte. Wie damals nach dem Dienst von Elia ein Elisa aufgestanden ist und hat das Werk Gottes weitergebracht. Das ist erstmal das, was wir tief im Fundament wissen müssen. Gott ist in dieser Sache, Gott ist da und es ist nicht etwas, wo Gott jetzt irgendwie ein bisschen ratlos dasteht, sondern es ist und bleibt so, dass wir auf den Sieg zugehen, dass wir den Sieg durch das Blut Jesu haben. Okay. Ich möchte, bevor ich auf die Details eingehe, bevor ich das so ein bisschen beleuchten möchte, was sich eigentlich wirklich im Detail hinter Ahab und hinter Isabel verbirgt, möchte ich noch etwas sagen zu dem Ziel, was da dahinter steht. Das ist eine Kraft oder ein Geist, was auch immer, das ist auch gar nicht ganz so wichtig, das im Detail zu wissen, was das ist. Auf jeden Fall ist das Ziel, was hinter dieser ganzen Sache ist, Zerstörung von Beziehungen. Darum geht's. Es geht um die Zerstörung von Beziehungen, in allererster Linie die Beziehung von Gott und Mensch, von uns zum Herrn. Und es geht in der nächsten Linie um Beziehungen, die wir als Menschen untereinander haben. Das ist eines der wichtigsten Ziele dieser Geschichte, dieses Geistes, dass Beziehungen zerstört werden. Das nächste Ziel ist, dass Menschen isoliert werden. Dass durch Menschen, die dort nicht herauskommen, Leute, die dort mit diesen Machenschaften, dieser ganzen Sachen dort zu tun haben und dass sich da nicht heraushelfen lassen, das nicht erkennen können, geraten in Isolierung. Und ein Ziel ist eben, dass in diesen Gebundenheiten, wo Menschen gebunden sind, dass diese Macht die Menschen festhalten will verhindern, dass die Menschen Heilung und Befreiung bekommen, indem Dinge nicht ans Licht kommen. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir sehen müssen. Und am Ende geht es um die Verhinderung von Gottes Willen. Gottes Wille ist, dass jeder Mensch zur Erkenntnis von Wahrheit kommt. Gottes Wille ist, dass die Menschen befreit sind, dass wir heil werden und dass wir als die wiederhergestellten Nachfolger, als Brautgemeinde heranwachsen. Und deswegen müssen wir uns dieser Kraft und dieser Macht bewusst sein, was da dahinter steht. Es richtet sich am Ende gegen die Grundprinzipien der ganzen Nachfolge. Das Grundprinzip der Nachfolge ist, eigentlich ganz kurz zusammengefasst, ist, dass er Gott ist und wir nicht. Das Grundprinzip unserer Nachfolge ist eigentlich das erste Gebot, wo alles beginnt. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und alles, was was sich hinter diesem Geist von Isabel verbirgt, ist, dass eben Gott nicht mehr die Nummer eins ist. Es geht darum, dass das seelische Eigenleben, der eigene Wille auf dem Thron steht, dass der Egoismus erhalten bleibt und nicht an Gott abgegeben wird. Und die Bibel, an vielen Stellen haben wir das auch schon oft genannt, und ich mag diese Bibelstelle wirklich sehr, in Matthäus 10, Vers 39, dass die Bibel sagt, wer dieses seelische Eigenleben behalten will und wer das für sich behalten will, der wird es am Ende verlieren. Und der sein seelisches Eigenleben an Gott abgibt, der wird es gewinnen, der wird es finden. Was für mich Sinn gemacht hat, was hat das nun jetzt mit mir zu tun, dass es Sinn macht, uns die Frage zu stellen, was hat diese ganzen Zusammenhänge, dass dieser Geist von Ahab und Isabel eigentlich ein absolut widergöttlicher Geist ist, der gegen die Grundprinzipien Gottes ist, der uns von der Abhängigkeit von Gott wegziehen will. Was hat das also mit uns zu tun? Man könnte ja irgendwie sagen, also ich persönlich will ja irgendwie doch bei Gott sein und das ist doch für mich alles klar. Und ich bin überzeugt, dass es eben nicht so einfach ist und dass wir alle, also jeder von uns, auch ich eingeschlossen, wir haben einige Teile von diesem Verhalten, was eben hinter diesem Ahab und Hesebel steht. Wir haben einiges auch in uns durch diesen Sündenfall, dadurch, dass die Kraft von Satan auf dieser Welt hier wirken kann, hat jeder von uns einiges von diesen Dingen einfach mitbekommen. Und wir müssen uns da bewusst sein, dass Gott das ans Licht bringen will zu unserem Besten. Nicht zur Anklage, sondern zu unserem Besten, damit wir wirklich frei sind und dass wir nichts, was aus dieser Richtung kommt, dass wir mit nichts von dem Hand in Hand gehen. In der Offenbarung lesen wir über diese Sache von Isabel, dass der Geist Gottes aussagt, ich werfe Isabel auf ein Krankenbett. Das heißt, Gott wird alles das, was sich gegen Gott stellt, was diese Manipulation oder diese Kontrolle aufrechterhalten will und Gott nicht den Ehrenplatz einräumen will. Alles, was hinter, da komme ich noch im Detail dann drauf, hinter dieser Kraft steht, wird Gott richten und aufs Krankenbett werfen. Und, geht dieser Bibelvers weiter, auch die, welche mit ihr Ehe brechen, wenn sie nicht Buße tun über diese Werke. Das heißt, in der Offenbarung 2, Vers 22, an diesem Vers können wir schon erkennen, dass es uns gesagt wird, dass wir mit diesen Dingen brechen müssen, absolut brechen müssen und mit denen nicht Hand in Hand gehen dürfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns erst einmal die Frage stellen, Herr, wo ist etwas von diesen Dingen bei mir zu sehen, wo ist etwas, was dir nicht gefällt, was ich in meinem Alltag, in meinem Charakter, in meinem Leben, in meinem Umgang mit anderen abstellen muss. Und dazu ist es sinnvoll, dass wir, wie es im Psalm 139, Vers 23 steht, erforsche mich, oh Gott, erkenne mein Herz und prüfe mich, wie ich es wirklich meine. Das macht wirklich Sinn und das ist sehr gut, dass wie uns das in diesem Psalm von David da vorgelebt wird. Eine weitere wichtige Geschichte ist, wenn wir Dinge kennen in uns, die nicht in Ordnung sind und die mit diesen Sachen zusammenhaben und wir diese Dinge aber verschweigen und dort nicht ran wollen, dann setzt eigentlich was ein, was wir im Psalm 32, Vers 3 finden. Als ich es verschwieg, da verfiel mein Gebein durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Das heißt also, mit Verschweigen, mit im Dunkeln lassen von diesen Dingen und auch sagen, das hat mit mir nichts zu tun und da muss ich nicht rangehen und das sind welche andere. Bei anderen erkenne ich das, was die für Probleme haben und wie die sich verhalten und das ist ja typisch Ahab und das ist ja typisch Isebel, aber mit mir hat das nichts zu tun. Wenn wir diese Haltung haben, wird es, so wie es dieser Vers aussagt, am Ende immer schwerer werden und immer schwieriger für uns und am Ende nach unten gehen. Und um das wirklich zu bearbeiten und dort ranzugehen, das sind die Teile, die das, oder das ist der Bereich, den wir eben mit Jüngerschaft bezeichnen. Dort, wenn du wirklich in verbindlichen, offenen, ehrlichen Beziehungen bist und auch bereit bist, Dinge durchzustehen, und nicht gleich wegen einem Konflikt Freundschaften zu beenden und aus Beziehungen herauszugehen. Das ist das, wie wir sowas bearbeiten. Mit diesem, dass wir in Jüngerschaft leben, dass wir uns bewusst sind, dass es bei uns einen blinden Fleck gibt, den wir vielleicht jetzt nicht sehen oder die eben nur der andere momentan sieht. Und das ist das, was das Wort Gottes sagt. Mit Reife kann man auch sagen Charakterbildung. Wenn das Wort Gottes davon redet, dass wir reifen sollen, dass wir erwachsen werden im Glauben, dann hat das ganz nah was mit unserer Charakterbildung zu tun. Und jetzt möchte ich gern ein bisschen genauer darauf eingehen, dass wir die Wirkungsweise von Ahab und Isebel erkennen und entlarven. Und ich glaube und bin davon sehr überzeugt, das hat was mit unserem Alltag zu tun. Das hat was mit unserem Charakter, mit unseren täglichen Dingen zu tun. Dort wird das viel, viel deutlicher in unserem Umgang und dort ist es viel nötiger, in diesen Dingen das zu bearbeiten, weil viele Male sagen wir, ja, Sonntagmorgen in der Gemeinde und so weiter und da kann man sich auch mal zurückhalten und wenn da nicht gerade in der Predigt manipuliert wird, also ich weiß ja nicht, das hat ja dann alles dort, wenn wir so denken, gehen wir an dem Ziel vorbei, dieser Sache. In unserem Alltag müssen diese Bollwerke, die dort sich aufgerichtet haben, wenn wir von Charakterbildung reden, von Charakterveränderung, teilweise über Jahre und Jahrzehnte sich errichtet haben, dort muss das auch wieder abgetragen werden. Es wird zuerst offengelegt und dann fangen wir an, Dinge niederzureißen. So, und jetzt möchte ich mit einigen Details, Merkmalen anfangen von diesen Dingen und dazu typische Verhaltensweisen nennen, einfach um uns die Augen zu öffnen und sagen, ja, das kenne ich irgendwoher. Und ich möchte beginnen, dass wir zuerst ein paar Merkmale und typische Verhaltensweisen von Ahab erkennen und entlarven. Warum? Oftmals sagen wir, ja, wir haben es mit dem Geist von Isebel zu tun und das ist ganz schwierig und das ist ja ganz gefährlich. Und das ist es in der Tat auch. Aber ich möchte gern zuerst mit diesen Sachen beginnen, weil um eine Isebel zu tolerieren, muss man eigentlich sein wie Ahab. Wenn man dort an den Stellen weiß, welche Charaktereigenschaften eine typische Ahab-Haltung sind, dann würde man sagen, das ist das, was Gott nicht haben möchte. Das ist das, wo Gott sagt, hier möchte ich euch verändern, dass wir durch diese Geschichte dann andere Sachen, wie zum Beispiel die Isebel, gar nicht so sehr zum Zug kommen können, wenn dort Dinge klar sind. Und ich möchte das also nochmal betonen, was ich am Anfang gesagt habe, dass Ahab ein reines Männerproblem ist und dass Isebel ein reines Frauenproblem ist, dass das also viel zu kurz gedacht ist und dass das sowohl als auch bei uns vorkommen kann. Das kann sein, dass wir mit solchen Dingen arbeiten, mit solchen Dingen umgehen und es muss aus unserem Leben und aus unserer Mitte verschwinden. Ich beginne mit einem typischen Merkmal und dann gehe ich diese Liste mal hier durch. Und wie ich euch schon gesagt habe, wenn das zu viel ist, wenn das zu viel ist zum Mitschreiben, ihr könnt also das Konzept auch gerne bekommen. Das erste, was einen Ahab auszeichnet, ist Anpassung. Und eine Verhaltensweise, die, jetzt könnte man das noch in der Tiefe, ich will zu jeder Sache so ein oder zwei typische Verhaltensweisen nennen, um uns das ein bisschen zu verdeutlichen. Und ich denke, dass wir könnten das noch mehr vertiefen, aber wir kommen sonst durch diese ganze Liste nicht durch. Und mir ist es wichtig, dieses breite Bild, diesen kompletten Umfang für euch mal aufzuzeigen. Eine Verhaltensweise dieses Merkmals Anpassung ist, dass die damit zu tun haben, sie äußern ihre Meinung meist erst, wenn andere etwas gesagt haben. Weil dann kann man seine Meinung immer noch anpassen. Also sie machen sich nicht diese Mühe, eine eigene Meinung zu finden, sondern sie warten ab, was andere gesagt haben und können sich noch entsprechend dem, wie es jetzt in dieser Gruppe läuft, anpassen, ohne die Gefahr zu laufen, anzuecken. Ein nächstes Merkmal dieser Ahab-Geschichte ist Unentschlossenheit. Das sind natürlich alles ähnliche Merkmale und wie sich das äußert, so eine Unentschlossenheit, dass solche Menschen oft ewig brauchen für Entscheidungen. Dass sie ganz lange zögern mit Dingen, die wichtig sind, Dinge, wo sie etwas in die Hand nehmen müssen, und dort zeigt sich eine große Unentschlossenheit. Das nächste, was wichtig ist zu nennen, ist, dass typisch Ahab ist auch Unbelehrbarkeit. Ziemlich starr zu sein, wenig flexibel zu sein und einfach festgefahren zu sein in alten Mustern. Und erst einmal alles, wo jemand kommt, Gedankenanstöße mit Unbelehrbarkeit, also so äußert sich das dann, einfach abzuwenden. Die nächste Stufe, die dann diese Unbelehrbarkeit auch ist dann auch in geistlichem Sinne, macht sich das bemerkbar im geistlichen Starrsinn. Also dort ist dann auch auf dem Gebiet der Nachfolge, auf geistlichem Gebiet, ein hohes Maß an Starrsinn zu sehen. Zum Beispiel bei vielen äußert sich das, dass sie sich nicht dem Heiligen Geist als Autorität und Führung unterordnen. Ein Leben mit dem Heiligen Geist und unter der Führung des Heiligen Geistes hat sehr was damit zu tun, dass wir eben unseren Eigensinn abgeben an den Heiligen Geist und sagen, Heiliger Geist, du führst mich, deine Gedanken sind höher wie meine Gedanken. Und das kommt für solche Leute kaum in Frage. Sie haben ihre eigene Meinung und bleiben bei dieser Meinung und sind dann sehr starr. Das nächste, was dann zu sehen ist bei solcher Ahab-Geschichte ist, dass sie dann geistliche Erfordernisse, Dinge, die man geistlich einschätzen muss, dass sie das nicht erkennen. Dass sie also Dinge, die sich entgegen dem Wort Gottes offensichtlich klar sagen, wenn man sagt, Mensch, das ist doch vom Wort Gottes ganz anders, das muss doch ganz anders gesehen werden, das stimmt doch nicht, dass dort ein hoher Mangel ist, geistliche Erfordernisse zu erkennen, die das ist dann wie eine gewisse Blindheit in solchen Dingen. Also so eine Verhaltensweise, woran man das sehen kann, dass sehr wenig vom Geist der Unterscheidung da ist. Das kommt durch diesen Starrsinn, durch diese Unbelehrbarkeit, dass dann wenig von diesem Geist der Unterscheidung da ist. Und dann kommt an diese Stelle von diesem geistlichen Starrsinn kommt ein religiöser Geist, und der führt dann in ein Leben von Traditionen. Dann wird das immer so gemacht, die Führung des Heiligen Geistes wird eben nicht wahrgenommen und man kommt in falsche Traditionen. Ein nächstes Merkmal dieser Ahab-Geschichte ist Schwäche. Das ist ein typisches Merkmal und dass diese Leute immer irgendwo jemand anders suchen. Also in manchen Fällen kann man das zum Beispiel so weit beobachten, dass wenn zum Beispiel ein Mann oder eine Frau, je nachdem, etwas gefragt wird, schaut sie immer erst mal ihren Mann oder ihre Frau an. Diese ganze Unsicherheit, dass gar nicht Stärke da ist, mal selber etwas zu beantworten, das sind solche Auswirkungen, solche Verhaltensweisen. Dann äußert sich das, wenn man mit dieser Sache zu tun hat, mit dieser Ahab-Sache, diese Schwäche, dass solche Leute körperlich oft und schnell an ihrer Grenze sind. Dass da scheinbar gar keine große Belastbarkeit möglich ist und äußert sich auch oft mal in einen extremen Schlafbedarf. Und das sind solche Dinge, wo die, das hat nichts damit zu tun, wenn einer mal jetzt sagt, ich hatte einen harten Arbeitstag und ich muss jetzt mal richtig auspennen. Also da gibt's Leute, die sind nur am Schlafen und da ist irgendwas nicht, da stimmt irgendwas nicht. Das ist nicht mehr das Maß, wo du sagst, heute penne ich mal aus. Sondern da ist etwas, da ist mehr dahinter, wo man schon richtig so einen Geist der Schwäche erkennen kann. Was natürlich dort Hand in Hand mit dieser Schwäche geht, ist die nächste Eigenschaft, Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist auch so ein Ahab-Merkmal. Solche Leute stöhnen schnell, dass alles zu viel ist. Oh, nicht noch mehr und oh, und die vielen Termine und Hilfe und was da alles geht. Eine Verhaltensweise dieser Bequemlichkeit. Solche Leute warten immer ab, wenn es was zu tun gibt. Die warten immer so lange ab, bis irgendjemand findet sich dann schon. Irgendeiner steht schon früh auf und nimmt mir die Arbeit ab. Also das ist auch so eine Sache. Und diese Bequemlichkeit ist auch noch so eine Sache. Keine Übernahme von Verantwortung. Also wenn ich mich jetzt hier für irgendein Projekt melde, dann muss ich das ja bis zum Ende durchziehen. Ach nee, das ist mir alles zu viel. Und du kannst mich mal anrufen, wenn du meine Hilfe brauchst. Oh, soll mal jemand anders machen. Das sind auch solche Ahab-Merkmale. Das nächste, was da zu nennen wäre, ist dann am Ende durch dieses ständische Wegschieben der Verantwortung, das ist am Ende Unmännlichkeit. Also salopp könnte man sagen, das sind eigentlich so ein bisschen die typischen Weicheier. Das ist so ein bisschen, das ist am Ende das, was Ahab ausmacht. Schiebt die Verantwortung weg, ganz wichtig, schiebt Schuld von sich und macht ganz schnell andere für seine Fehler verantwortlich. Das ist auch so eine typische Ahab-Geschichte, als zum Beispiel Ahab Elia sah, nachdem es ja lange, lange nicht geregnet hatte und Elia hatte das ja angekündigt, hat gesagt, wenn ihr nicht zu Gott zurückkehrt, dann wird Gott Gericht senden und zum Beispiel hat er das gesendet mit über 3 Jahren kein Regen. Und als er dann noch über den 3 Jahren endlich, den hat er ja suchen lassen, den Elia, wie verrückt. Und als er den dann gefunden hat, sagt er, Ahab zu Elia, bist du da, endlich habe ich dich gefunden, der Israel ins Unglück bringt. Das sagt Ahab nach über 3 Jahren, als er endlich dann Elia trifft und sagt, na da bist du endlich, der Israel ins Unglück bringt. Ja, wenn wir diese Geschichte mal richtig lesen, wer hat denn Israel ins Unglück gebracht mit der Abgötterei und mit dem er zum Beispiel die Frau Isabel geheiratet hat, was ihm verboten war, wo Gott gesagt hat, nicht Frauen aus den anderen Völkern, die den Götzendienst in Ahab hat zugeguckt, aber ganz schnell, da bist du, du hast das, du hast gesagt, es soll nicht regnen, du bist schuld, dass jetzt alles so schlimm ist. Also das ist alles eine Art von Unmännlichkeit, dieses Wegschieben von Verantwortung und von Schuld. Das nächste Kennzeichen von Ahab ist, Berufung und Leiterschaft nicht annehmen. Weil Berufung und Leiterschaft ja etwas damit zu tun haben, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Und da sind sie ganz schnell, Verantwortung wieder wegzuschieben, weil bei Berufung und Leiterschaft kommen wir dann noch auf eine andere, da gehen ja einige Dinge, bevor sowas kommt, das geht ja nicht ohne, da ist sich ein Ahab schon bewusst, wenn ich das annehme, kann ich nicht bleiben, wie ich bin. Und da ist es der einfachere Weg, ich schiebe die Verantwortung weg. Und oftmals tarnt sich das noch in Zurückhaltung und Demut als Vorwand. Ich will mich nicht vordrängeln, es kann ruhig jemand anders machen und also ich brauche keinen Posten. Aber was dahinter steckt, ist Berufung und Leiterschaft nicht annehmen. Das ist ein typisches Merkmal von Ahab. Ein weiteres Merkmal von Ahab ist Minderwertigkeit. Da spielt in diesem Leben Selbstmitleid eine ganz große Rolle. Diese Leute sehen sich selbst ganz schnell immer als Versorger. Als immer die, die das sowieso nicht hinkriegen. Und die nächste Stufe ist, sie sehen sich als Opfer. Und wer sich ständig als Opfer ansieht, der tritt eigentlich buchstäblich in Sünde mit Isebel, weil er ihr nicht widersteht. Es gibt ein Opfer, was immer gebracht ist für uns, das ist Jesus Christus, und er hat alles das mit ans Kreuz genommen. Und ständig mich zu sehen als Opfer und immer nur geht's nur gegen mich und die haben mich auf dem Kicker und all diese Sachen, das ist Hand in Hand gehen mit Isebel, das ist das, was die Offenbarungsstelle, die ich vor uns vorgelesen habe, das ist Ehebruch treiben, das ist mit ihr gehen. Und die, das wird Gott auch strafen. Das nächste Merkmal ist eingeschüchtert sein. Man hat, wenn man mit dieser Ahab-Macht wirklich zu tun hat, und dann hat man ständig mit entmutigenden Gedanken zu tun. Und man fühlt sich Widerständen nicht gewachsen, weil man irgendwie denkt, jeder Widerstand ist sowieso zwecklos. Und das kommt dann in das nächste Merkmal, dass sich ein Ahab eigentlich auszeichnet durch Mutlosigkeit. Er hat gar keinen Mut, Dinge anzugehen oder Dinge in Angriff zu nehmen. Besonders auch geht eigene Veränderungen nicht an. Und das ist das, was ich eben zum Beispiel sagte, was alles mit Hand in Hand geht. Zum Beispiel, wenn ich Berufung und Leiterschaft, was ich vor uns gesagt habe, nicht annehme, dann kann das damit zu tun haben, weil ich ja mutlos bin und meine eigenen Veränderungen nicht angehen will. Und diese Zurückhaltung und diese falsche Zurückhaltung, diese Feigheit ist etwas, was Gott nicht will, was Gott aus unserem Leben und aus unserer Mitte weghaben will. Ein nächstes Merkmal von Ahab ist schnelles Enttäuschtsein, zum Beispiel vom Partner, von Kindern oder von Freunden oder von Mitarbeitern. Weil man ja immer andere verantwortlich macht für sein Wohlergehen, weil man immer alles auf andere abwälzt, ist man aber da eben auch ganz schnell enttäuscht, wenn die Leute nicht nach meinen Wünschen und nach meinen Ideen dann auf einmal die Dinge tun. Und das äußert sich dann darin, dass solche Leute schnell beleidigt sind und das kann sogar so weit gehen, dass es auch bis hingeht zur Verachtung. Dass man dann, wenn man so enttäuscht ist von seinem Partner oder von irgendjemand, dass man dann diese betreffende Person sogar verachtet. Dann gibt es ein nächstes Ahab-Merkmal, wo ich wirklich sage, da müssen wir, wenn das in irgendeiner Form auftritt, müssen wir dagegen angehen, weil das so zerstörerisch ist. Das ist Rückzug in die Sprachlosigkeit. Das ist ein typisches Ahab-Merkmal, dann halte ich halt meinen Mund. Dann sage ich halt nicht mehr dazu, dann sollen die anderen mal sehen, wie sie da rauskommen. Solche, dort, wo sich dieser Geist so äußert, dann äußert sich das, dass sich die Leute in Konfliktsituationen zurückziehen, schweigen und dort beleidigt einfach in Schritt zurückgehen. Das hat, das betone ich an dieser Stelle, habe ich mir extra eine kleine Notiz gemacht, das hat nichts damit zu tun, wenn wir über ein Problem erstmal in Ruhe nachdenken. Das sind zwei verschiedene Schuhe. In Ruhe über ein Problem nachdenken ist was anderes, wie sich in Sprachlosigkeit und beleidigt zurückziehen. Also es ist total reif und weise, in irgendeinem Konflikt erstmal zu sagen, sage ich heute mal noch nicht, muss ich erstmal drüber nachdenken, muss ich erstmal drüber beten. Aber wenn man insgesamt nie zu irgendwelchen Konflikten Stellung bezieht und diesen Rückzug in diese Sprachlosigkeit, das ist also hochgefährlich und absolut unbiblisch. Wir können das an diesem Beispiel von Ahab lesen, wo er diesen Weinberg von diesem Naboth nicht bekommen hat. Ahab legt sich auf sein Bett, wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Einfach so, lasst mich jetzt alle in Ruhe, ich krieg nicht, was ich will. Ich ziehe mich zurück. Und das Nächste, was mit diesem Rückzug in diese Sprachlosigkeit, was dann der nächste Schritt ist, wo sich das auch äußern kann, ist, dass solche Menschen arbeiten mit Liebesentzug, indem sie andere ignorieren und dort da sehr, sehr negativ in ihrem Auftreten den anderen spüren lassen, ich will jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben, du bist nicht so meiner Meinung. Ein nächstes Merkmal ist Ängstlichkeit und Feigheit. Das ist natürlich auch, wie ich das vorhin schon gesagt habe, spielt das eine Rolle in diesem Konflikt, zum Beispiel Konfliktverhalten oder im Meinung bilden, sich eine eigene Meinung bilden. Die Ängstlichkeit und Feigheit, da gehe ich erst gar nicht ran. Da fange ich auch nicht an, darum zu beten. Ein Ahab, wenn ich in Dingen sage, hier bin ich mal unsicher oder hier bin ich, ja, fehlt mir der Mut. Das kann durchaus vorkommen, aber dann sagen wir, Herr, gib mir Mut, jetzt gehe ich ins Gebet, Herr, hilf mir, ich will hier einen Schritt weiterkommen. Aber ein Ahab bleibt dort stehen, Ängstlichkeit und Feigheit, und bewegt sich dort nicht weiter. Und das wächst sich natürlich aus, und das ist einer ein ganz wichtiger und an dieser Stelle erstmal noch das letzte Merkmal von Ahab, das ist Menschenfurcht. Menschenfurcht, wir kennen das auch aus Sprüche 29, Vers 25, das ist eine richtige Falle. Wir werden da zu Fall kommen, und Menschenfurcht ist ein deutliches Zeichen, wo sich die Macht von Ahab manifestiert. Weil wir gehen Konfrontationen aus dem Weg, wir trauen uns eben nicht, unsere Meinung zu sagen. Und weil wir vielleicht genau wissen, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der wie eine Isabel hantiert mit diesen bösartigen und angstmachenden Werkzeugen, dann wollen wir dieser Konfrontation zum Beispiel gleich aus dem Weg gehen, weil wir dort auch einen gewissen Preis nicht bezahlen wollen. Das ist auch so in Ahab Verhalten. Sehr oft äußert sich das, dass diese Leute Angst haben vor allen Menschen, die als Autorität über ihnen stehen. Das ist ein typisches Merkmal, wenn jemand mit diesem Ahab-Ding zu tun hat, dass sie eigentlich permanent Angst haben vor Leuten, die als Autorität über ihnen stehen. Und dann gibt es in diesem Prozess noch so eine Verhaltensweise, die auch sehr, sehr gefährlich ist und wo ich wirklich alle warnen will, wo ich sage, das muss aus unserem Leben und aus unserer Mitte raus. Ein Ahab sagt nie genau, was er wirklich im Innersten denkt. Das ist auch eine ganz, ganz gefährliche Ding, weil nie genau sagen, was ich innerlich denke. Und damit tue ich Leute hinters Licht führen, und damit ist es wie so eine Bombe, die irgendwann mal platzt. Weil irgendwann macht sich diese Unzufriedenheit Raum, irgendwann macht sich diese ganzen Sachen, kommt die ans Tageslicht. Und deswegen ist es wichtig, hat es was damit zu tun, mit dem, dass wir dagegen angehen, dass wir im Licht leben, dass wir offen sind und dass wir eben nicht dieser Menschenfurcht Raum geben. Okay. Im zweiten Teil will ich jetzt das Gleiche nennen und mit euch da durchgehen zu dem Thema, wie sich das denn bei Isabel äußert. Und will da auch diese typischen Merkmale nennen und diese Verhaltensweisen, wie sich das dann äußert. Und auch hier zur Vorbemerkung noch einmal, dass es also nicht alleine jetzt nur Frauen betrifft, sondern auch Männer können mit diesem Geist zu tun haben und sich deren Macht bedienen. Natürlich sehen wir, dass da die Anfälligkeit viel schneller bei Frauen ist, besonders wenn sie Männern gegenüber verbittert sind und Dinge erlebt haben, wo Männer ihre Autorität nicht wahrgenommen haben und damit im Prinzip auch an manchen Stellen eine Frau in gewisse Dinge hineingezwungen haben, gerade keine Verantwortung übernehmen, Fehler immer auf andere schieben, keine eigene Meinung bilden. Diese ganzen Unmännlichkeiten zwingen natürlich dann gerade in einer Partnerschaft, in einer Ehe, die anderen Leute natürlich auch in eine Zwangslage. Und deswegen habe ich auch mit diesem Ahab begonnen. Wenn wir diese Ahab-Eigenschaften zuerst bekämpfen und ausmerzen, wird es viel, viel schwerer, dass dieser Geist hier landen kann. Aber trotzdem will ich jetzt diese Dinge jetzt wirklich sagen, weil das eben höchst gefährlich ist. Wenn wir diesen Dingen nicht Einhalt gebieten, wenn wir darum nicht wissen und wenn wir nicht bewusst sagen, dagegen will ich angehen. Als Erste, ein erstes Zeichen, ein erstes Merkmal von Isebel, und das macht die ganze Sache Isebel zu entdecken und zu entlarven auch sehr, sehr schwer, ist, sie ist sehr religiös. Sie arbeitet geschickt mit dem Deckmantel der Religiosität. Dieser Geist tarnt sich oft hinter wahren christlichen Lehren. Und wenn du das erste Mal hörst, denkst du, das ist alles, ja klar, hat doch recht, das ist doch so, das stimmt doch. Aber wenn es darum geht, um echte Buße für ihre Person, wird dieser Geist dort wieder abhauen und wird sich dort nicht festnageln lassen. Das ist schwer da zu entdecken, weil das oftmals sich eben tarnt hinter einer tadellosen christlichen Umgangssprache und was auch ist. Es wird dann vieles, alles wird irgendwie vergeistlicht. Alles ist irgendwie vom Herrn und alles sind irgendwie welche Eindrücke und die normale Bodenständigkeit kommt abhanden. Und dort, wo Menschen ein sehr seelisches Christenleben führen, dort kann dieser Geist natürlich sehr gut landen. Und deswegen bevorzugt er eben auch diese Gruppen oder von mir aus auch Gemeinden, wo da wenig Erkenntnis ist, wo da wenig geprüft wird, wo da viel alles vergeistlicht wird, dort kann der sehr gut landen. Es ist in der Bibel ganz klar geschrieben, dass sich dieser Geist als ein prophetischer Geist tarnt. Deswegen auch dieses erste Merkmal sehr religiös. Er gibt sich als ein prophetischer Geist aus, der Meinung ist, dass er den Willen Gottes weitergibt und damit aber eigentlich darüber manipuliert und Druck ausübt und in gesetzliche Forderung bringt. Offenbarung 2, Vers 20 steht das drinne, dass dieser Geist oder die Isebel sich eine Prophetin nennt und dann erhebt sie den Anspruch, meine Knechte zu lehren und verführt sie, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also dort können wir das nachlesen, dass die sich also nicht zu feige ist oder zu fein ist, sich dieser geistlichen Dinge zu bedienen, aber am Ende ist das nicht der prophetische Geist oder die prophetische Kraft, die von Gott kommt. Nämlich die wirkliche, klare prophetische Kraft, die von Gott kommt, ist kein Vorhersagen von irgendwelchen Dingen oder kein sich irgendwie Dinge so hindrehen, dass ja, wenn Gott gesprochen hat, dann hast du ja gar keinen Ausweg mehr. Sagt der Herr, sagt zu dir, mach das und das, willst du jetzt dem Herrn widersprechen? Das ist alles nicht prophetischer Geist. Der prophetische Geist ist die Kraft, die es schafft, die Herzen der Menschen wieder zu Gott zu kehren. Das ist der wahre prophetische Geist, indem er Wahrheiten und Klarheiten und biblische Tatsachen offenbaren kann und sagen, Mensch, da ist ja mein Herz krumm, da muss ich ja was machen, da bin ich ja weg von Gott. Das ist ein prophetischer Geist, der die Herzen der Menschen wieder zu Gott kehrt und nicht der am Ende seinen Willen durchsetzen will. Nächstes Merkmal dieser Isebel-Geschichte ist, sie ist unnachgiebig und selbstgerecht. Das äußert sich in den Verhaltensweisen, dass sie sich zum Beispiel weigert, Schuld und Fehler zuzugeben. Und wir hatten das schon mal, dieses Beispiel genannt. Ich glaube, es war, wo wir als Leiter zusammensaßen und wo wir gesagt haben, Mensch, ja, sowas haben wir schon gehört. Wenn eine Isebel sich entschuldigt, geschieht das nie mit wahrer Reue oder Einsicht, dass sie etwas falsch gemacht hat. Dann klingt der Satz eher so, es tut mir leid, dass deine Gefühle verletzt wurden. Das ist ein Geschick, ich habe mich doch entschuldigt. Es tut mir leid, dass du verletzt bist. Aber das ist keine Buße, die da sagt, es tut mir leid, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Ich war falsch und du warst richtig. Und in den Offenbarungsstellen, die ich schon genannt habe, gerade im zweiten Kapitel von der Offenbarung, wenn wir dort weiterlesen, finden wir dann auch die direkte Anklage von Gott an diesen Geist, dass er sagt, er hat dieser Isebel, diesem Geist oder dieser Macht, was da dahinter steht und Menschen, die da betroffen sind, Zeit gegeben, Buße zu tun von dieser Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Sie hat nicht wirklich Buße getan. Aber das finden wir hier schon im Wort Gottes niedergeschrieben. Das ist das, was sich hinter Isebel versteckt. Dann haben wir ein weiteres Merkmal und das macht es eben wirklich sehr, sehr schwer. Dieser Geist, diese Macht, die hinter Isebel steckt, ist sehr klug. Ist wirklich sehr klug. Und das äußert sich in verschiedenen Verhaltensweisen. Zum Beispiel, wenn die Machenschaften Isebels, wenn diesen Dingen Einhalt geboten wird und Isebel nicht zum Ziel kommt, dann nimmt sie auch ganz schnell mal die Rolle des Märtyrers ein. Dann spielt sie die Getroffene und die von allen Unverstandene und all diese Dinge und schafft es so, Menschen für sich zu gewinnen, weil die Menschen ja dann Mitleid haben. Ach, so kann man ja mit niemand umgehen und so weiter. Dann versucht sie, den Spieß eben umzudrehen, diese Macht versucht, den Spieß umzudrehen, dass der dann sagt, das sind Dinge von Manipulation, das sind Dinge, die passen nicht, die musst du in deinem Leben ändern. Dann schafft es dieser Geist, diesen Spieß umzudrehen und dich dastehen zu lassen wie Isebel. Diese klassische Verdrehung von Täter-Opfer. Auf einmal bist du das Opfer, der keine Barmherzigkeit hat, bist du der Täter, der bösartig ist, der kein Verständnis hat und so weiter. Und das schafft sie eben durch ihre Klugheit und das ist manchmal schwer zu durchschauen. Das nächste, was sich da, diese Verhaltensweisen, was sich da äußert, dass sie mit Verwirrung arbeitet. Wenn du es mit dem Isebelgeist zu tun hast, ist es fast unmöglich, mit so jemand logisch zu sprechen. Es ist ständig verwirrt, möglicherweise wird ständig das Thema gewechselt. Du kannst irgendwo keinen logischen roten Faden finden. Und das ist so ein Zeichen, dass da sich dahinter möglicherweise massiv dieser Isebelgeist verbirgt. Auch ist dieser Geist wirklich klug und nutzt Überraschungsmomente und ist anderen immer mal eine Nasenlänge voraus. Und das macht es eben so schwer, da wirklich wach zu sein und dem zu widerstehen. Und wenn halt alles nichts hilft und dieser Geist ziemlich in die Ecke gedrängt wird und kurz davor ist, dass man dem Ding wirklich mal auf die Schliche kommt, dann spielt dieser Geist in seiner Klugheit den Begriffsstutzigen. Dann kommen auf einmal Sätze, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Das kann ich jetzt nicht verstehen. Und da sehe ich jetzt keinen Zusammenhang, was du mir jetzt hier erklären willst. Und schon bist du wieder in dieser Lage, irgendwie verwirrt zu sein und dem Ding nicht wirklich nachkommen zu können. Und wenn es dann wirklich ganz dicke kommt, dass vielleicht auch mehrere Leute diese Sache konfrontieren, mehrere Leute das sehen und mit mehreren Zeugen und mit Leuten gesprochen, was sagt, hier musst du was tun, diese Umgangsart ist isebelmäßig, das musst du aus deinem Leben herausnehmen. Wenn es dann ganz sehr zum Treffen kommt, bevor dieser Geist Buße tut, dann wählt er eher nochmal die Strategie, sich zu verstecken. Und dann kann so jemand, der sonst immer kontrolliert oder einen Ton angibt und so weiter, auch mal für eine ganz, ganz lange Zeit ganz ruhig sein. Lammfromm, wo du denkst, ach, jetzt ist alles vorbei. Und das alles nur, um eben nicht Buße zu tun, um nicht dort wirklich rauszukommen und dort aus dem Menschen wirklich zu verschwinden. Und dann gibt es noch so eine Sache, die ich in diesem Bereich von dieser Klugheit mit eingeordnet habe, ist, dass dieser Geist oder diese Menschen, die davon befallen sind, sie machen gern Geschenke. Sie machen gern jemand Geschenke, um damit eine gewisse Verbindlichkeit, eine gewisse Abhängigkeit zu erzeugen. Aber ihrerseits wollen sie eigentlich, wenn es geht, keine Geschenke annehmen. Das ist also auch so ein Merkmal. Ein nächstes schwerwiegendes Merkmal ist, dass dieser Geist manipuliert, weil eben der eigene Wille der eigentliche Götze ist. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen erkennen, was da dahinter steht. Dass da nicht einfach nur ein böser Charakterzug oder eine unbequeme Art dahinter steckt, sondern da steckt eigentlich dahinter, dass das erste Gebot ignoriert werden soll. Ich bin der Herr, dein Gott. Und hinter dieser Manipulation, ich und mein Wille ist die Nummer eins. Und das ist der eigentliche Götze. Und diese Manipuliererei, die verführt und die verführt am Ende zu Rebellion oder zu anderen Dingen. Weil mit dieser Manipulation Dominanz ausgeübt wird, indem Druck ausgeübt wird, indem eingeschüchtert wird und indem alle Mittel verwendet werden, um seinen eigenen Willen durchzubringen. Das können solche Verhaltensdinge sein, dass man zum Beispiel Informationen zurückhält und Wahrheit und Wissen nur stückweise freigibt, um damit zu manipulieren, oder indem man nur Andeutungen macht, so halbe Sätze, obwohl jeder weiß, was gesagt werden will mit diesem Satz, bleibt aber der halbe Satz stehen, damit dann dieser Geist, diese Isebel-Geschichte hinterher sagen kann, das habe ich so nie gesagt. Also das sind alles ganz geschickte Dinge von Manipulation. Auch Informationen beschlagnahmen, Dinge, die man weiß, bewusst erst einmal zurückhalten, damit man zu seinem Ziel kommt. Oder umgedreht, anstatt Informationen zu beschlagnahmen und da nichts zu sagen, obwohl man das jetzt eigentlich sagen müsste. Die entgegengesetzte Form ist eben Informationen, die man, wo man sagt, das dürfte ich eigentlich jetzt nicht weiter sagen, eben zu gebrauchen. Mit solchen Sätzen, hast du überhaupt gewusst? Ist dir schon mal zu Ohren gekommen, das? Und damit wird dieser Manipulation Raum gegeben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die Gott überhaupt nicht gefällt und die man angehen muss. Ein nächster Punkt ist, dass Isebel ist unabhängig. Sie verteidigt das, was sie hat, ihre Vormachtstellung, weil sie am Ende keine Gemeinschaft will. Ein Isebelgeist will keine Gemeinschaft. Und ich glaube, Axel hatte das auch schon erwähnt, dass das eigentlich wörtlich übersetzt auch heißt, ohne Gemeinschaft. Und Gemeinschaft wird nur gesucht, wenn man diese Beziehung dominieren oder kontrollieren kann. Und da kann es auch sein, dass diese Beziehungen mal sehr gut laufen, um da erst einmal einen Vorteil herauszuschlagen. Aber tief im Herzen bleibt diese Unabhängigkeit und tief im Herzen gibt dieser Geist niemand nach. Er will sich nicht unterordnen und lässt sich auch von niemand was sagen. Das versteckt sich hinter dieser Unabhängigkeit und viele von uns haben vielleicht damit schon Bekanntschaft gemacht, wie sich das anfühlt, dass die Leute sich eigentlich von niemand was sagen lassen. Ein nächstes Merkmal ist, dass dieser Isebelgeist, der ist sehr ehrgeizig. Das dreht sich auch natürlich wieder um die Anbetung des eigenen Willens. Daher kommt dieses Durchsetzen des eigenen Willens, das wird eben auch mit Ehrgeiz durchgesetzt. Und das äußert sich zum Beispiel in solchen Dingen, dass sich da Leute zum Beispiel eigentlich permanent freiwillig für alles melden. Das ist ganz anders wie bei dem Ahab, der sagt, lass mal die anderen machen und da kann sich jemand anders. Dieses permanente freiwillig melden ist nicht wegen dem Fleiß, sondern ist damit, um Kontrolle zu behalten. Und dieser Ehrgeiz zielt sich eben auch ab, dass dieser Geist hat es auf leitende Positionen abgesehen und liebt Titeln. Wir hatten das vorhin in dem Bibelvers, wo sagt, die sich eine Prophetin nennt. Also das ist immer was Wichtiges, wo dieser Ehrgeiz hinzielt, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das ist auch so eine Verhaltensweise und so ein Merkmal, dieser Ehrgeiz. Mit angeklungen ist das schon das nächste Merkmal, was natürlich ganz typisch Isebel ist, sie will alles unter Kontrolle haben. Isebel will dominieren und dirigieren und nimmt deswegen alles selbst in die Hand. Und damit macht sie auch ihre eigene Anhängerschaft, die Leute, mit denen sie zusammen hat, zusammen Gemeinschaft hat, diese Anhängerschaft macht sie abhängig und erhebt diesen Anspruch, diese Leute zu lehren und dass sie auf sie hören müssen. Und deswegen, wegen dieser Kontrolle, verfolgen solche Leute neugierig das Privatleben von anderen und wachen eben auch über Leute, die angeblich ihre sind. Was aber laut Wort Gottes nicht wahr ist. Wenn ich über irgendwas gesetzt bin, über einen Dienst oder über Leute, die zu befehligen, sind das nicht meine Leute. Das ist auch nicht mein Dienst. Das ist etwas, was Gott mir gegeben hat, wo ich Verantwortung habe. Aber das ist nicht meine. Da kommen wir zu einem nächsten Merkmal. Isebel ist sehr egoistisch, weil sie nimmt sich Dinge, die ihr nicht zustehen, bis hin zu unrechtmäßiger Autorität. Dinge, die sie eigentlich nicht entscheiden dürfte oder die eigentlich nicht ihr Aufgabenbereich sind, zieht sie einfach durch in ihrem Egoismus und steht da nicht zurück. Und das geht einher mit Missbrauch und auch mit Anmaßung. Das lesen wir zum Beispiel im 1. Könige 21, Vers 7, wo Isebel eben sagt, ich will dir den Weinberg von Naboth geben. Wir hatten diese Stelle schon mal, mit welchem Recht will Isebel dem Ahab den Weinberg von Naboth, da gehört er doch gar nicht. Aber diese Anmaßung, ich komme schon zu meinem Willen, ich komme da schon durch. Und sie drückt da eben mit diesem Egoismus ihr Anspruchsdenken durch und will auch eben in diesen, weil sie gern an diesen Schaltstellen sitzt, wo sie alles unter Kontrolle hat, will sie eben da auch für alles Lob einheimsen und will da im Mittelpunkt stehen und kann sich in diesem ganzen Egoismus auch nicht über Erfolge anderer freuen. Und am Ende benutzt sie Menschen dazu, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Ein weiteres Merkmal, was sehr wichtig ist, ist Isebel ist ungeduldig. Isebel kann nicht warten und es äußert sich auch in anderen Dingen manchmal, dass sie zum Beispiel unentwegt redet oder permanent irgendwie sich in den Vordergrund drängt und dass diese Verhaltensweise, dass sie oft sehr unbeherrscht ist. Immer vorne mitmischen und ihre Idee muss sofort umgesetzt werden. Diese ganze Ungeduld ist auch so ein Isebel-Merkmal. Das nächste, was uns natürlich auch eben oft Angst macht, ist, Isebel scheut keine Einschüchterungsversuche. Sie macht Angst, kommt mit Entmutigung, was auch immer, und am Ende ist ihr jedes Mittel recht, um diese Einschüchterungsversuche da, ob das über Menschen läuft, über direkte Briefe, Telefonanrufe oder irgendetwas. Sie geht diesen Weg, Menschen einzuschüchtern, Angst zu verbreiten, um eben die Kontrolle zu behalten und an ihr Ziel zu kommen. Ein weiteres wichtiges Merkmal und eine ganz böse Sache, die sich eben auch in Gemeinschaften, in Gemeinden ganz übel auswirkt, ist, dass sie den Samen der Zwietracht sät. Sie ist schnell bereit zu verurteilen oder kluge Ratschläge zu geben. Und durch dieses schnelle Verurteilen werden Zweifel gesät, Zweifel gestreut, damit Misstrauen anderen Leuten gegenüber wächst. Wenn du dich schon unterhalten hast mit irgend so einem Menschen, mit so jemand, der diese Isebel-Geschichte hat, dann bist du hinterher verwirrt und kannst nicht mehr vertrauen. Gerade da richtet sich das Leidenschaft, also Misstrauen sehen gegenüber Dritten und so weiter. Das ist eine ganz typische Sache, dass sich urplötzlich Menschen gegen dich wenden, die dir eigentlich mal vertraut haben. Und das kann so eine Ursache sein, dass Isabel am Wirken ist, dass sie, und vor allen Dingen, wenn kein wirklicher Grund da ist und kein offenes Gespräch. Ja, es gibt ja vielleicht wirklich Dinge, wo man sagt, also hier müssen wir mal offen was ansprechen, hier muss ich was ändern. Aber wenn keine offenen Gespräche sind und urplötzlich merkst du, dass Leute dir nicht mehr vertrauen, Leute haben was aus irgendeinem unerklärlichen Grund, dann kann das eine Ursache sein, dass da Isabel ganz stark gewirkt hat, indem sie Misstrauen hinterlässt. Und am Ende ist es das Ziel, Menschen von dem göttlichen Schutz, von Leitung und Autorität abzuziehen. Hinter sich her. Menschen, die meinetwegen in einer Gemeinde unter einer gesunden Leitung sind, dass sie dann sagt, also denen musst du nicht vertrauen. Das kannst du, die machen auch Fehler. Und das ist das Ziel, diese geistlichen Schutz, diese Autorität, Menschen da zu rauben, da abzuziehen, weil sie dann immer noch leichter verführbar sind. Dann kommt ein weiteres Merkmal. Also das, wie gesagt, Samen der Zwietracht sehen, ist eine ganz böse Sache und eine Sache, die sehr, sehr, sehr viel Schaden hinterlässt. Dann komme ich zu einem nächsten. Isabel ist sehr herablassend. Im Umgang mit Isabel merken wir Überheblichkeit und überhaupt nicht diese Milde oder diese Güte, die von jemand ausgeht, der wirklich vom Heiligen Geist erfüllt ist. Sie ist überheblich und sie deutet ihre Missbilligung an. Sie ist schnell dabei, jedermann zu kritisieren oder sogar andere Leute zu ignorieren. Und das ist alles eine Charaktereigenschaft, wo du deutlich merken kannst, dass hier Isabel am Wirken ist. Das nächste, was zu nennen wäre, ist, dieser Geist Isabel ist ungerecht. Woher denn auch? Woher sollte er gerecht sein? Weil er hasst Gottes Gerechtigkeit. Und das äußert sich, diese Ungerechtigkeit, weil sie eben nicht innerhalb biblischer Wahrheit und biblischer Ordnung sich befindet. Eine so eine Ungerechtigkeit ist zum Beispiel eine Verhaltensweise, dass wenn du die Macht von Isabel konfrontierst, dann wird derjenige, der das tut, gleich als Feind betrachtet. Und es ist nicht gerecht. Du bist jemand, der sagt, ich stehe für die Wahrheit, ich will Wahrheit sagen und ich will Dinge ans Licht bringen. Und dieser Isabelgeist betrachtet dich als Feind. Auch so einen weiteren Punkt, den ich unter dem Merkmal Ungerechtigkeit mit eingeordnet habe, ist Ermahnung oder Zurechtweisung in Richtung dieser Person wird gleich als Ablehnung empfunden. Wenn du etwas sagst zu so einer Person, dann wird das gleich in diese Schublade gesteckt, dass jemand was gegen mich hat, dass jemand mich nicht will und so weiter. Und dabei ist das nicht gerecht. Ermahnung, die eine richtige, konstruktive, wertvolle Kritik, wo sich jemand auch den Mut hat zu sagen, du, das muss ich dir mal sagen, das dann den Spieß umzudrehen und das als Ablehnung dann in die Schublade Ablehnung zu stecken. Eine weitere Sache, was Isabel unter diesem Thema Ungerechtigkeit kennzeichnet, dass sie nahezu nie lobt und Dankbarkeit zeigt. Es sei denn, es ist zu ihrem Vorteil. Okay, ein nächster Punkt, der mir noch sehr wichtig war, ist, dass dieser Geist ist kampfbereit. Dieser Geist ist nicht im geringsten so wie Ahab, sich zurückzuziehen und zu sagen, dann schmoll ich halt und glotz an die Wand, sondern dieser Geist ist kampfbereit. Wenn du dem den Kampf ansagst, dann nimmt dieser Geist diesen Kampf auch an. Und der Geist von Isabel ist rachsüchtig. Er arbeitet mit diesen Mitteln, es anderen heimzutalen, weil er eben sein eigenes Königreich mit allen Mitteln verteidigt. Und oft eben diese Worte kommen, das ist mein Dienst oder das ist mein Verdienst oder das lasse ich mir nicht wegnehmen. Und dann fängt dieser Geist wirklich an zu kämpfen. Und ein letztes Merkmal, was wir nicht unterschätzen dürfen, dieser Geist kämpft mit übernatürlichen und dadurch natürlich unbiblischen Mitteln. Das ist etwas, was du kaum beweisen kannst, aber es ist eine Tatsache. Dieser Geist kämpft mit übernatürlichen Mitteln und er ist bis hin hellseherisch veranlagt, weil er aus irgendwelchen Gründen alles weiß. Solche Leute wissen immer alles. Das hat zum einen damit zu tun, dass sie natürlich, was ich vorhin schon genannt habe, Dinge ganz genau und penibel beobachten, um Kontrolle zu erhalten. Aber es geht auch über dieses Maß, einfach nur was mitzubekommen durch genaue Beobachtung hinaus, dass sich dieser Geist auch solchen Dingen bedient. Er arbeitet definitiv mit Lügen und mit Verdächtigungen. Und was ich noch nicht genannt habe, was auch noch in diesem Isebel-Geist mit drin steckt, er bedient sich der Schmeicheleien, der sexuellen Verführung und auch der Zauberei, um Einfluss zu gewinnen. Gerade diese sexuelle Verführung ist einfach ein sehr effektives Feld, wo dieser Geist von Isebel dann andere in Zugzwang bringt, andere damit zu Fall bringen will. Okay, jetzt habe ich also zwei ziemlich lange Listen aufgezählt. Und wie gesagt, für die das zu viel war, das auch zu merken, ihr könnt das von mir gerne schriftlich bekommen. Aber zum Abschluss dieser Botschaft ist mir eine Sache viel, viel wichtiger, wie nur das zu wissen, was da hinter Ahab und hinter Isebel verbirgt. Nämlich zum Abschluss will ich noch ein paar Worte dazu sagen, was kann man gegen die Macht von Ahab und Isebel unternehmen? Das ist ja absolut existenziell. Das eine ist, dass wir das jetzt natürlich wissen und sagen, ja, ich darf mich nicht mit diesen Charaktereigenschaften und nicht dieser Dinge bedienen. Aber da will ich nochmal konkret ein paar Punkte sagen. In der Offenbarung auf die Stelle, die ich auch schon ein paar Mal Bezug genommen habe, Offenbarung 2, Vers 20, steht, ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich hatte das vor uns in dem Zusammenhang, dass sie sich eine Prophetin nennt, benutzt. Und jetzt kommt man es in dem Vers noch auf eine andere Stelle an, auf eine andere Passage. Was kann man gegen die Macht von Ahab und Isebel unternehmen? Gott sagt, gibt hier die erste Antwort in diesem Vers, der da lautet in der Wortgruppe, dass du es zulässt. Dass wir das einfach zulassen, zugucken und aus irgendwelchen Gründen, und da könnte ich jetzt eigentlich fast nochmal diese Ahab-Liste durchgehen, wegen Feigheit oder wegen Einschüchterung oder irgendetwas, dass wir es zulassen, dass solche Machenschaften in der Gemeinde Fuß fassen können und dort ihr Unwesen treiben dürfen. Das heißt, das Erste, was wir tun müssen, wir dürfen da nichts zulassen. Und wir müssen uns mal da Tatsache ins Auge schauen und bewusst sein, wir neigen dazu, dass wir diesen Machenschaften von Isebel und natürlich auch den Machenschaften von Ahab, wir neigen dazu, das zu tolerieren. Wenn jemand kommt, dass alles zu viel ist, dann sagt man, ja, dann nehme ich doch das lieber ab, dann mach nichts, ohne mal zu fragen, warum ist denn dir alles zu viel? Guck mal an, ist es wirklich so? Es kann sein, dass Dinge zu viel sind. Wenn Dinge zu viel sind, müssen wir an der Zeiteinteilung irgendwo arbeiten, das will ich nicht außer Frage stellen. Aber wir neigen halt dazu, um Streit zu vermeiden oder wer weiß, was wir für komische Ideen haben, tolerieren wir das. Und diese Toleranz, all dieser Dinge, die ich genannt habe, die oftmals richtig in uns wohnen, das ist das Erste, was wir bekämpfen müssen. Dass wir diese Machenschaften, Ahab und Isebel, nicht mehr tolerieren, nicht zulassen und auch den Mut finden, also Menschenfurcht ablegen und dass wir dort sagen, nee, auf die Weise kann es nicht gehen. Das Erste, was man natürlich tun kann, oder das Erste, was schon das Wichtigste ist, ist eben das, was wir in diesem Teil gemacht haben. Wir müssen erst einmal wissen, um was es geht. Ja, also wer sich nicht damit beschäftigt und nicht sagt, boah, das ist mir alles zu viel und da will ich mich gar nicht damit befassen. Das ist schon der erste Punkt, wo du eigentlich eine Niederlage erleidest gegen diesen Geist. Deswegen wiederhole ich das mal mit 1-2 Sätzen. Nicht sein wie Ahab, keine Verantwortung übernehmen, feige sein, menschenfürchtig sein und auch nicht sein wie Isebel, die gegen Buße ist, die sich nicht demütigen will, die ungnädig ist, weil sie Gnade hasst und die auch gegen Gebet ist. Wir müssen wissen, was sich dahinter verbirgt und sagen, das werden wir nicht mehr zulassen. Genau das Gegenteil werden wir machen, weil dieser Hass und diese Machenschaften sich, da geht es hier nicht so sehr um Menschen, dass wir jetzt Menschen irgendwie herausfiltern, die diese Eigenschaften haben und dann diesen Menschen sagen, guck mal, wie schlecht du bist, sondern das, was diese Kraft an sich ist, ist etwas, was sich direkt gegen Gott stellt. Und deswegen müssen wir das angehen, weil sich all diese Dinge sich direkt gegen Gott stellen und letztendlich Hass auf Gott selbst haben. Deswegen müssen diese Dinge aus unserer Mitte heraus. Und was auch eine sehr schöne Sache ist und ein Stück damit zusammenhängt, die Tatsache, dass Gott die Geringen und Sanftmütigen dazu benutzen wird, um Isebel zu stürzen. Das schließt ein wenig den Kreis, was ich am Anfang gesagt habe, wir dürfen nie vergessen, wie gut es uns geht, welche Siege uns versprochen sind, dass Gott in den Dingen die Kontrolle hat und dass die wirklich Demütigen, Geringen und Sanftmütigen, die sein werden, die gegen diesen Geist angehen werden, weil Gott in dieser Kraft mit dir ist, gegen diese Kraft. Okay, also das erste Mal zu wissen, was steht hinter, ist das Erste, was wir machen können. Wir lassen das nicht zu, indem wir wissen, was dahinter steht, mit welchen Dingen diese Kräfte arbeiten und dass wir eben selbst nicht sind wie Ahab oder wie Isebel. Der nächste Punkt, was wir gegen diese Macht von Ahab und Isebel unternehmen müssen, halte Ordnung in deinen Gedanken. Das ist ganz wichtig, weil dieser Geist mit entmutigen Gedanken seine Hauptwirkung eigentlich erzielt. Du bist in Gedanken verwirrt und entmutigt und deswegen ist es wichtig, dass wir, wie es im Korintherbrief steht, jeden Gedanken, der sich gegen die Erkenntnis, gegen Ordnung Gottes erhebt, dass wir den niederreißen. Deswegen müssen wir viel im Wort lesen, weil wir durch das Wort Gottes, Johannes 8, Vers 31 und 32 zum Beispiel steht, dass wir da im Wort steht die Wahrheit wird uns frei machen und das wird auch unsere Gedanken frei machen. Also wenn wir mit diesem Geist von Ahab und Isebel zu tun haben, im eigenen Leben oder in der Gemeinde, in irgendeiner Gruppe, du musst noch mehr im Wort Gottes lesen. Nicht so viel grübeln und was war denn das wieder für eine Nummer, was war denn das jetzt und wie stelle ich denn das wieder richtig, sondern das Wort Gottes macht unsere Gedanken klar, schützt uns vor entmutigenden Gedanken. Das nächste, was natürlich zu tun ist gegen diese Macht von Ahab und Isebel, ist Konfrontation. So unschön, wie uns sich das manchmal anhört oder wie man sagt, hoffentlich kann das jemand anders machen. Eigentlich müssen wir das, nicht nur eigentlich, wir müssen das alle lernen, dass wir das konfrontieren. Und eine Person, die den Geist zum Beispiel der Isebel hat, muss von jemand damit konfrontiert werden, der keine Angst vor ihrer Reaktion hat. Oftmals lassen wir Konfrontation, weil wir schon vorher wissen, was da von der Reaktion kommt. Und das ist genau das, was Isebel vorbaut. Weil die verbreitet diese Gedanken, du weißt genau, wenn du mir das sagst, weißt du, wie ich antworte. Also sag mir es gleich gar nicht. Und das ist eine ganz große Lüge. Und Konfrontation ist etwas, was Gott will, was am Ende auch, wie wir es zum Beispiel dann lesen können, wie Jehu gegen den Geist von Isebel vorgeht, dass er sagt, jetzt schaue ich dieser Sache ins Gesicht, jetzt konfrontiere ich das. Ein weiterer Punkt, was man gegen diese Sachen unternehmen kann und muss, ist Gebet, besonders Gebet um Offenbarung. Ich glaube, dass ohne Erkenntnis und Überführung durch den Heiligen Geist der Betroffene nicht wirklich frei wird. Es reicht nicht allein unser Mut und ich nicht mal menschenfürchtig sein und ich habe das jetzt genau analysiert und ich habe mir alles Fehlverhalten aufgeschrieben. Das ist alles am Ende zu wenig. Es braucht Gebet um Offenbarung, dass Leute etwas erkennen und überführt werden und auch schon gegen diese Lüge überführt werden, dass das, wenn ich dort in Freiheit kommen kann, dass sich das nicht gegen meine Person richtet, weil mich jemand nicht haben will, sondern es richtet sich gegen das, was wieder göttlich ist, und es ist mit dem Ziel, frei zu werden. Das ist also ein wichtiger Punkt, dass wir beten, viel beten, besonders um Offenbarung, dass Erkenntnis und Überführung kommt. Das nächste ist, das hängt ein ganzes Stück auch zusammen mit Ordnung halten in deinen Gedanken, aber ich habe das nochmal einzeln rausgeschrieben, hüte dich vor Angst und Verzweiflung. Angst und Verzweiflung, das sind auch ganz, ganz mächtige Waffen in diesem Kampf, wo du sagst, ach, oh Hilfe, das lohnt sich doch gar nicht und wer weiß, wie das ausgeht und ich mach's nur noch schlimmer. Angst und Verzweiflung ist das, was die Gewalt Isebels sofort schickt, wenn du dagegen ankämpfen willst. Der nächste Punkt ist Fürbitte. Lockert den Griff nach dem Herzen und nach der Seele dieser Menschen. Fürbitte ist eine ganz wichtige Waffe, die wir dort einsetzen müssen an dieser Stelle, um dort weiterzukommen, um dort diesen satanischen Mächten widerstehen zu können. Und ein Punkt noch, den ich nennen möchte, unter diesem Aspekt, was wir gegen diese Macht machen können, nicht auf Kompromisse einlassen. Wir können uns da ein Beispiel nehmen, wie Jehu damit umgegangen ist, wenn wir diese Geschichte lesen, und wir haben sie ja schon ein paar Mal erwähnt in den letzten Dingen, seit wir uns damit beschäftigen, dass Jehu sagt, als er zum Beispiel von dem Nachfolger des Königs Ahabs, der schon nicht mal gelebt hat, sein Sohn Joram war inzwischen Zeit König, aber dieser Kampf tobte immer noch. Dieser Kampf gegen die Ordnung Gottes, der Kampf gegen das, was wahr und richtig ist. Und diese Leute kommen mit Kompromissen. Ist Frieden? Können wir nicht endlich Frieden halten? Wie sieht's denn aus? Und müssen wir gleich alles so übertreiben? Und als diese Botschafter mehrfach zu Jehu geschickt wurden, als er schon auf diese Könige zugeritten ist, hat er gesagt, mir nach, ich diskutiere jetzt nicht. Und am Ende, als der König Joram, also der Sohn von Ahab, ihn selber fragt, bedeutet das Frieden, dass du kommst? Da sprach er, wieso kannst du jetzt von Frieden reden bei all den Hurereien und Zaubereien deiner Mutter Isebel? Also keine Kompromisse, bevor diese Dinge nicht wirklich ausgemerzt und besiegt sind. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Gründe nennen, warum wir eigentlich gerne mit der Macht von Isebel und Ahab kooperieren. Und das sind Gründe, wo ich sage, die müssen nicht sein. Ich glaube, dass wir mit diesen Sachen kooperieren, weil wir oft Angst haben, zu kurz zu kommen. Deswegen wollen wir Kontrolle bewahren, deswegen wollen wir Einfluss haben, weil wir am Ende nicht Gott vertrauen, dass Gott für unser Recht ist und dass Gott uns in das hineinbringt, was auch am Ende vielleicht mit Erfolg und Ehre zu tun hat. Wir wollen uns das selbst nehmen und deswegen greifen wir zu solchen Mitteln. Wir haben vielleicht auch Angst, ausgenutzt zu werden oder haben Angst vor Fremdbestimmung. Vielleicht sind wir verletzt worden in irgendeiner Form und deswegen sagen wir, jetzt halte ich das Heft selber in der Hand. Weil Unsicherheit, wenn wir unsicher sind, dann ist es oftmals so, dass wir dann lieber die Kontrolle behalten, indem wir selbst regieren und das Heft in der Hand halten. Und das sind alles Dinge, wo wir sagen, nein, das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, dass wir im Stille sein und im Warten auf ihm zu dem kommen, was er für uns vorgesehen hat. Und deswegen ist es uns so ein großes Anliegen, dass wir hier aufstehen, ständig als Gemeinde und auch in unserem Leben, dass wir diese Dinge entlarven, dass wir sie angehen, und das Allerbeste ist eben, dass du dich selbst prüfst, was hat das mit mir zu tun, und sagst, ich gehe das jetzt an bei mir, weil ich kann das sehen, dass ich in dem einen oder anderen Punkt, Ich gehe davon aus, dass auch nicht alle, dass nicht alle alle Punkte als Probleme haben. Das wäre ja dramatisch. Aber der eine oder andere Punkt, wo du sagst, ja, da habe ich mich wiedererkannt. Das ist so ein Ding, das mache ich gerne. Also das ist, und das ist immer das Allerbeste und das Allererste, wenn man sagt, ich selber bete um Offenbarung und ich hole mir Hilfe und gehe das an. Weil das ist immer der erste Mal der etwas einfachere Weg, bevor es irgendwie zu irgendwelchen Kämpfen kommt. Also seid ermutigt, Verantwortung zu übernehmen, auch für euer eigenes Leben, dass wir Feigheit, Menschenfurcht überwinden und dass die wahrhafte, wirkliche Demut und Buße ist die eigentliche Stärke. Nicht Kontrolle oder meinen Eigenwillen durchzusetzen, sondern auf Gott zu vertrauen und ihm das in die Hand zu legen. Und er wird für dich, für mich und für seine Gemeinde sorgen. Amen.